Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Som mitværse har en variant, som er mere smitsom, som har flere.
Obwohl wir eine Variante haben, die ansteckender ist, bei der es mehr Impfdurchbrüche gibt, haben wir die Epidemie wieder einmal unter Kontrolle bekommen. Das ist eine riesige Leistung der ganzen Gesellschaft. Ein Riesendank an alle.
Da sagt er im Januar schon mal riesig Danke. Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke und dass Dänemark coronatechnisch alles unter Kontrolle hat. Wir prüfen das. Ich bin Isabella Kohler und ich rede heute mit Sophie Donges, unserer Skandinavien-Korrespondentin. Alle Welt redet über Omikron in Dänemark. Frau Donges, wir auch gleich, aber Sie sitzen immer noch im fast maskenlosen benachbarten Schweden. Wie erleben Sie Corona in Stockholm derzeit?
Ja, wir haben im Moment auch sehr hohe Inzidenzen hier, vor allem viele erkrankte Kinder in den Schulen, in den Kindergärten. Also die Situation ist eigentlich sehr ähnlich wie auch in Deutschland. Sie sagten es ja bereits, ein maskenloses Land. Und das ist eine Sache, die wirkt immer sehr irritierend, merke ich vor allem dann, wenn wir Besuche aus Deutschland bekommen. Dort hat man sich ja schon wirklich sehr an diese Maske gewöhnt. Und hier ist es so, dass eben knapp 2 Jahre nach Beginn der Pandemie und auch nach vielen Studien zur Wirksamkeit von medizinischen Masken es immer noch keine Maskenpflicht gibt. Es gibt eine Empfehlung für Bus und Bahn, wenn es da voll ist. Das muss man jetzt für sich definieren, was das bedeutet. Aber in Wahrheit hält sich da auch so gut wie niemand dran. Also, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, wie die Lage gerade ist, ich empfinde sie zwar im Moment als tatsächlich nicht so schlimm, weil Omikron ja offenbar eben nicht so harte Verläufe auslöst und auch sehr viele Menschen und ich ja auch geimpft sind. Vor einem Jahr allerdings, als wir hier noch ohne Impfungen gelebt haben und ohne Masken, da war das schon ein ziemlich komisches Gefühl.
Wir hören im Anschluss an dieses Gespräch Ihre Schweden-Corona-Bilanz. Während man dort gerade mal 70.000 Menschen am Tag testet, sind es in Dänemark stolze 200.000 pro Tag. 58% sind hier schon geboostert. Hilft's was?
Ja, diese hohe Zahl an Tests, man muss sich das so vorstellen, 3% der Bevölkerung werden jeden Tag PCR getestet und genauso viele auch nochmal mit Antigen obendrauf. Also das ist schon wirklich enorm viel. Und diese hohe Anzahl löst ja vor allem aus, dass Dänemark auch einen enorm hohen Inzidenzwert hat, weil wer viel testet, findet auch viele Fälle und hat damit natürlich höhere Fallzahlen insgesamt. Dieser Inzidenzwert, der liegt inzwischen bei 4.400 landesweit. Das ist schon ein Top-Wert, kann man nicht anders sagen. Da liegt auch Schweden im Vergleich noch deutlich dahinter, aber Sie haben es ja gerade gesagt, wir testen ja auch viel weniger hier. Und gleichzeitig muss man sagen, erlebt Dänemark auch eine sehr große Durchseuchung, denn knapp ein Viertel der Tests ist positiv. Also es sind schon wirklich sehr, sehr viele Menschen infiziert.
Wie sieht es denn mit den Impfungen aus? Denn die Däninnen gelten ja nicht nur als Supertester, sondern auch als Rekordboosterer.
Ja, das ist wirklich interessant, auch nochmal in diesem Zusammenhang. Dänemark liegt auch beim Impfen klar vor Deutschland. 60% sind bereits geboostert, das sind gut 10% mehr als bei uns in Deutschland. Kurzer Rückblick, diese Impfungen sind tatsächlich mal eine dänische Erfolgsgeschichte gewesen. Also im Spätsommer lagen Däninnen und Dänen in Europa ziemlich weit vorne, weshalb man dann ja Anfang September auch diesen Freedom Day ausgerufen hat und der Meinung war, man hat Corona jetzt unter Kontrolle. Dann kam das hochansteckende Omikron und die Dänen haben befürchtet, dass das Gesundheitssystem dadurch überlastet werden könnte. Daraufhin hat man Maßnahmen eingeführt wieder.
Und schlägt sich die Situation auch bei der Zahl der Krankenhauseinlieferungen und der Toten nieder?
Ja, das ist ja ganz interessant. Inzwischen glaubt man nämlich, dass Omikron doch nicht diese massive Wucht hat, wie man zunächst befürchtet hat. Wenn man zum Beispiel die Zahlen mit dem letzten Winter vergleicht, sieht man, wir haben jetzt Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Die steigen so gut wie jeden Tag. Im vergangenen Winter lag die Zahl der Neuinfektionen pro Tag bei einem Zehntel ungefähr. Und trotzdem sind jetzt noch weniger Patienten in den Krankenhäusern. Und was vor allem interessant ist, wenn man mal auf die Intensivstationen schaut, nur etwa ein Drittel, reine Fallzahl, nur ein Drittel der Menschen vom letzten Winter findet man dort noch mit einer Corona-Infektion. Im Moment sieht man auch, dass die Zahl der Patienten insgesamt sogar wieder leicht rückläufig ist. In Bezug auf die Todesfälle ist es ein bisschen schwer zu sagen, wie sich Omikron auswirkt, weil im Moment gibt es einfach sehr viele Infektionen in der Gesellschaft. Dementsprechend sterben viele Menschen, die Corona-infiziert sind. Da möchte das dänische SSI, das ist quasi das Pendant zum RKI, jetzt auch noch mal nacharbeiten und nochmal genau differenzieren in den Zahlen, wer ist mit Corona gestorben und wer ist wegen Corona gestorben.
Das heißt aber letztendlich, dass die große Mehrheit der mit Omikron infizierten DänInnen erkrankt nur leicht und bleibt normalerweise einfach in häuslicher Quarantäne.
Ja, da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also die ganz große Mehrheit muss nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Und die Quarantäneregeln, die sind jetzt sogar auch nochmal gelockert worden kürzlich. Nach 4 Tagen ist man raus, wenn man keine oder leichte Symptome hat. Und wenn man eben Symptome hatte, dann ist die Quarantäne ab dem Tag vorbei, an dem man wieder symptomfrei ist. Und das eben aber auch nicht nur, weil die Verläufe mild sind, sondern es hat auch einen anderen Hintergrund. Die Behörden sehen das große Problem, was ja auch viele Länder gerade haben, nämlich dass gesellschaftskritische Funktionen nicht aufrechtzuerhalten sind, wenn viele infiziert sind. Sprich, es gab in Dänemark Zugausfälle, weil es eben kein Personal mehr gab. Das Gleiche gilt gerade für die Schulen. Und es ist natürlich auch eine große Belastung fürs Gesundheitssystem, wenn dort sehr viele Mitarbeitende erkrankt sind.
Sie sprechen die Lockerungen an. Aus deutscher Sicht etwas strange ist ja, dass die dänische Regierung sich ausgerechnet jetzt auch in anderen Gebieten so richtig locker macht. Museen und Theater haben vor 1,5 Wochen wieder geöffnet. Restaurants sind sowieso offen. Weitere Restriktionen sollen eventuell fallen. Aber sonst geht es noch gut im hohen Norden bei den Zahlen.
Also strange finden die Dänen das überhaupt nicht. Die wundern sich gar nicht darüber. Das ist gar kein Widerspruch. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass man hauptsächlich sich auf die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern konzentriert und das schon seit Monaten. Und diese Inzidenzwert, den gibt es, den nimmt man zur Kenntnis, aber der ist sozusagen nicht das steuernde Element mehr. Und weil ja die Befürchtung, dass die Krankenhäuser überlastet sind, sich eben nicht bestätigt hat, macht jetzt auch die Opposition Druck auf die sozialdemokratische Minderheitsregierung und sagt, wir müssen weitere Maßnahmen abschaffen. Es gibt jetzt einige, man muss auch sagen, wenige Experten und Virologen, die warnen noch, jetzt schon wieder alles zu lockern. Aber die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat auch schon laut darüber nachgedacht. Das SSI, das Pendant zum RKI, hat den Dänen versprochen, dass sie im Februar, aber spätestens so im März, wieder ihren normalen Alltag ohne Einschränkungen wieder haben werden. Und die Dänen, die sind, also das sieht man auch an Umfragen, die sind einfach relativ entspannt. Also die Bedrohung durch Omikron wird als nicht so groß angesehen. Die Angst vor einer Ansteckung ist einfach nicht besonders groß.
Ja, und Sie haben ja, Sie erwähnten es schon im September, von aller Welt beneidet, Ihren ersten Corona Freedom Day gefeiert. Ist das nächste Spreader-Event schon in Planung?
Ja, damals gab es ja gleich ein Riesenkonzert. Ich glaube, 60.000 Leute am ersten Wochenende, als Dänemark dann die letzten Maßnahmen eingestellt hat. Im Moment geht es aber noch ein bisschen gesittet dazu dort. Die Leute sind angehalten, noch den nötigen Abstand zu halten. Bei Konzerten müssen Besucher auch noch sitzen. Es gibt eine Obergrenze, die Nachtclubs sind noch zu. Aber trotzdem, die Dänen sind ein feierfreudiges Volk, das kann man schon so sagen. Und auf den Webseiten von vielen Konzertveranstaltern, da steht bei vielen Events jetzt schon mal der Vermerk abwarten. Also könnte demnächst kommen, heißt es. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Frühjahr auch wieder große Konzerte stattfinden werden.
Kann es sein, dass man, Frau, bei Omikron in Dänemark auf das Modell Südafrika setzt, stark anfangen und dann noch stärker nachlassen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, dass dort hingeschaut wird und dass man im Grunde genommen jetzt auch eine ähnliche Entwicklung im eigenen Land feststellt. Das SSI hat gesagt, dass sie davon ausgehen, dass man im Februar eine Herdenimmunität erreichen kann in Dänemark, was die Omikron-Variante betrifft. Also die sprechen ganz klar von der Aussicht auf eine Besserung, dass die Zahlen runtergehen. Bisher sehen wir den Trend noch nicht. Da müssen wir uns jetzt noch ein paar Wochen gedulden und schauen, ob sie recht haben.
Gibt es in Dänemark auch so virologische Volkshelden à la Drosten oder Talkshow-Superstars im Nebenberuf Gesundheitsminister wie Lauterbach?
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Das ist zum einen der Direktor der dänischen Gesundheitsbehörde, Søren Brøstrøm. Der ist mit der Pandemie schlagartig landesweit bekannt geworden. Ist, glaube ich, so das vertrauteste Behördengesicht, was die Dänen kennen. Und dann gibt es aber auch mehrere Expertinnen, Experten, Virologen zum Beispiel, die sich immer mal wieder äußern. Es gab zum Beispiel eine Erhebung, dass der Prominenteste, der heißt Allan Randrup Thomsen von der Uni Kopenhagen, dass der in 2020 fast 4.000 Mal als Experte in dänischen Medien aufgetaucht ist.
Und gibt es da etwas Vergleichbares zum deutschen Quotenhit? Wird es eine Impfpflicht geben und wenn ja, welche?
Also Talkshows mit dieser Überschrift gibt es nicht, weil die Impfpflicht in Dänemark tatsächlich gar kein Thema ist. Also es gibt einen relativ großen Konsens in der Gesellschaft, dass Impfen was Gutes ist und dass es auch eine Bürgerpflicht ist. Dazu gibt es Studien. Und neulich gab es sogar mal eine Sendung, in der die Frage gestellt worden ist, ob man überhaupt noch empfehlen sollte, 5- bis 11-Jährige zu impfen, mit der Begründung, dass Omikron ja meist nur leichte Symptome hervorruft, also eher sozusagen die Rolle rückwärts an der Stelle. Insgesamt spielt Corona aber in der öffentlichen Debatte in Dänemark auch eine immer kleinere Rolle. Das ist auch interessant. Also es treten einfach andere Themen wieder in den Vordergrund, was sicher damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung insgesamt einfach nicht mehr so besorgt ist wie noch vielleicht vor einem Jahr. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat in Pressekonferenzen immer wieder zum Impfen aufgerufen und Ungeimpfte ist sie sehr hart angegangen. Also sie hat gesagt, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann machen sie für alle anderen alles kaputt. Danach gab es nachweislich auch wieder mehr Menschen, die sich für Impfungen angemeldet haben. Aber es gab auch Kritik, weil die Regierung aufpassen solle, so Kritiker, dass sie eben das Vertrauen der Bevölkerung durch solche sehr harschen Äußerungen, so harsche Worte eben nicht aufs Spiel setzen soll. Und andersrum muss man auch sagen, die Regierung, die vertraut auch ihrer Bevölkerung, dass sie sich in der Pandemie insgesamt vernünftig verhält. Also bis heute dürfen Ungeimpfte in Dänemark all das, was Geimpfte und Genesene auch dürfen. Sie brauchen eben nur einen negativen Corona-Test und den kann man ja kostenlos überall machen.
Sophie Donges war das mit Informationen aus Stockholm. Vielen Dank.
Sehr gern.
Dazu passt auch folgende aktuelle Info. Noch heute will die dänische Ministerpräsidentin das Ende aller Corona-Restriktionen in Dänemark verkünden. Das Kontrastprogramm zu Dänemark fährt Schweden. In Schweden trägt, wie gehört, bis heute kaum einer im öffentlichen Leben eine Maske. Es gibt eine Empfehlung dafür, aber keine Verpflichtung dazu. Noch nicht einmal die Hälfte hat einen Mundschutz auf. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei knapp über 2000. Es wird vergleichsweise wenig getestet. Der Sonderweg Schwedens in der Corona-Pandemie hat weltweit Schlagzeilen gemacht und hatte einen hohen Preis. Es meldet sich noch einmal Sophie Donges aus Stockholm mit Schwedens Corona-Bilanz.
Er ist das Corona-Gesicht Schwedens, von einigen wenigen so geliebt, dass sie sein Gesicht als Tattoo auf dem Oberarm tragen. Für andere wenige steht er für die falsche Strategie. Die allermeisten Schwedinnen und Schweden haben eine neutrale bis zufriedene Haltung zu ihrem Staatsepidemiologen. Anders Tegnell von der Gesundheitsbehörde, ein unprätentiöser Typ, der wenig Wert auf schicke Kleidung legt, unaufgeregt durch Pressekonferenzen führt und Schwedens Umgang mit Corona maßgeblich steuert. So wenig Verbot und Einschränkungen wie möglich. Stattdessen setzt er auf Empfehlungen. Das genüge, so Tegnell im März 2020.
Bleibt man zu Hause, wenn man sich krank fühlt, verhindert das die meisten Ansteckungen. Wir sollten möglichst von zu Hause arbeiten können und die älteren Mitbürger schützen. Das ist das Wesentliche. Dann kann man an anderen Regeln schrauben, zum Beispiel für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen. Aber die großen Effekte bekommen wir, wenn sich alle an die grundlegenden Verhaltensregeln halten.
Genau so handelte Schweden zunächst. Homeoffice und bitte Kontakte reduzieren. Besuche in Altenheimen wurden ab dem 31. März verboten. Die Jüngeren hingegen konnten beispielsweise weiterhin Skifahren. Auch die Après-Ski-Kneipen blieben geöffnet. Hinter der Grenze in Norwegen war schon längst alles geschlossen. Erste Stirnrunzeln im Ausland ließ die Schweden kalt. Tegnells damaliger Chef, der Leiter der Gesundheitsbehörde Johan Carlsson, äußerte sich zu unterschiedlichen Strategien in anderen Ländern.
Ich hatte in der vergangenen Woche Kontakt mit einigen meiner europäischen Kollegen und viele sind unglücklich über die Beschränkungen. Zum einen werden sie nicht befolgt, weil das Verständnis bei der Bevölkerung fehlt. Warum darf nur einer mit dem Hund raus, wenn er zwei Personen gehört, die zusammenwohnen? Solche Regeln untergraben das Vertrauen in die Behörden. Ich finde, es ist ein wirklich heikles Experiment, die ganze Bevölkerung für 4-5 Monate einzusperren.
Geschäfte, Kitas und Schulen bis zur 9. Klasse blieben offen. Restaurants und Fitnessstudios auch, bis heute. Das lag zumindest am Anfang nicht nur an der Überzeugung der Gesundheitsbehörde, sondern auch an der schwedischen Verfassung, erklärt Elisabeth Marmorstein, Politikjournalistin im öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender SWT.
Regierung und Gesundheitsbehörde haben eine Strategie gewählt, die auf Freiwilligkeit basiert, weil man glaubt, dass dies länger durchzuhalten ist.
Es gibt aber auch eine Reihe von gesetzlichen Hindernissen, deretwegen wir keinen Ausnahmezustand, Lockdown und kein Ausgangsverbot ausrufen können. Die Freizügigkeit ist durch das Grundgesetz geschützt. Da müsste man erst das Gesetz ändern oder neue Gesetze machen. Später gab es diese Gesetzesänderungen, doch zunächst mischte sich die Politik nicht ein in die Arbeit der Gesundheitsbehörde. Mitte April verschlechterte sich die Situation. Damals hatte Schweden weltweit mit die meisten Todesfälle pro Einwohner. Gestorben waren meist Bewohner in Altenheimen, angesteckt von schlecht ausgebildetem und ausgerüstetem Personal und dazu noch viele Migranten, vor allem Somalis. 22 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler greifen die Gesundheitsbehörde in einem Zeitungsartikel scharf an. Jan Lötwey, Professor für Allergieforschung an der Uni Göteborg, war einer der Unterzeichner. Im Interview mit der Zeitung Aftonbladet bekräftigte er seine Kritik.
Es ist besorgniserregend, dass die Bevölkerung nicht wirklich den Ernst der Lage verstanden hat, weil sie zweifelhafte Aussagen von der Gesundheitsbehörde und vielleicht auch von unserer politischen Führung hört. Wir müssen offen für das sein, was in der Welt passiert, und unsere eigene Strategie in dieser Pandemie an das anpassen, was anderswo erfolgreich war.
Doch schnell wurde es wieder ruhiger. Der erste Corona-Sommer, wie überall, eine entspanntere Zeit. Und so ging es auch in den Herbst, in die zweite Corona-Welle. Lange sah es so aus, als würde sie Schweden nicht erreichen. Wenige Neuinfektionen, kaum Todesfälle. Dann gingen die Zahlen plötzlich hoch. Mitte November griff die Regierung erstmals entschlossen ein und durch. Sozialministerin Lena Hallengren verkündigte ein neues Verbot. Keine Veranstaltungen mit mehr als 8 Personen. Und auch die Zweifler werden immer lauter, auch wenn sie weiterhin in der Minderheit sind. Sie verweisen auf die bisherigen Todesfälle. Zwar liegt Schweden zu diesem Zeitpunkt im europäischen Durchschnitt, aber weit vor den skandinavischen Nachbarn. Der Vorsitzende der Ärztevereinigung in Stockholm, Johan Styret.
Es ist eine unglaubliche menschliche Tragödie. Wir sollten uns fragen, was wir in der Gesellschaft getan haben, um dies zu verhindern. Es ist erschreckend, wenn man Schweden mit Norwegen, Dänemark und Finnland vergleicht. So schlecht steht Schweden da.
Der Paukenschlag folgte im Dezember 2020, als der schwedische König sich öffentlich äußerte. Eigentlich steht es ihm nicht zu laufenden gesellschaftlichen oder politischen Debatten Stellung zu beziehen, aber bei seiner jährlichen Ansprache ans Volk konnte König Carl Gustav sich dieses Mal nicht zurückhalten.
Ich bin der Ansicht, dass wir gescheitert sind. Eine große Anzahl an Menschen ist gestorben und das ist furchtbar. Das schwedische Volk hat enorm gelitten.
Sowohl der damalige Ministerpräsident Stefan Löfven als auch Staatsepidemiologe Anders Tegnell ließen diese Aussage zunächst einmal abprallen. Noch sei die Pandemie nicht vorbei, man wolle auf den Bericht der Untersuchung warten, die von der Regierung eingesetzt wurde. Auch als ein paar Wochen später rekordhohe Inzidenzwerte gemessen wurden, blieben die Schulen bis Klasse 9 weiterhin auf. Ohne Masken, ohne Tests, ohne Lüften. Bildungsministerin Anna Ekström. Im Frühjahr waren wir ja praktisch das einzige Land in Europa, das seine Schulen nicht geschlossen hat. Jetzt, wo die Ansteckung überall so hoch ist, haben viele eine andere Strategie gewählt und versuchen alles, um die Schulen offen zu halten. Die Schulschließungen brachten einfach so viele Nachteile mit sich. Nicht nur die Inzidenzwerte schnellen in Höhen, die schwedische Gesundheitsbehörde in ihren Prognosen nicht vorhergesagt hatte. Zeitweise war der Inzidenzwert im Frühjahr 2021 viermal so hoch wie in Deutschland, ohne dass in Schweden regelmäßig und kostenlos getestet wurde. Die Politik greift ein, entfernt sich mit einem Pandemiegesetz weiter vom schwedischen Sonderweg. Damit sind nun direkte Eingriffe ins Privat- und Geschäftsleben möglich. Doch zu einem flächendeckenden Lockdown kommt es nicht, jedoch zu Obergrenzen, beispielsweise für Geschäfte. Museen, Schwimmbäder und Bibliotheken bleiben Anfang 2021 geschlossen. Das Virus verbreitet sich auch wieder in den Altenheimen, was die Gesundheitsbehörde eigentlich unbedingt vermeiden wollte. Ein selbstkritischer Anders Tegnell im Frühjahr 2021.
Wir waren nicht so viel besser, als wir gehofft hatten. Vor allem war es bedeutend schwieriger, das Virus aus den Altersheimen herauszuholen.
Der Umgang mit den Alten war einer der Hauptkritikpunkte in einem ersten Zwischenbericht der Corona-Untersuchungskommission. Es sei misslungen, die Alten zu Beginn der Pandemie zu schützen. Die gute Nachricht zu dieser Zeit: Die Zahl der Todesfälle geht mit Beginn der Impfungen Anfang 2021 deutlich zurück. Staatsepidemiologe Tegnell glaubt, dass dies mit der schwedischen Impfstrategie zusammenhänge. Zunächst wurden hier die Alten und Schwerkranken geimpft. Es gab keine Priorisierung, beispielsweise für das Personal im Gesundheitswesen. Der Sommer verläuft erneut wie in den allermeisten anderen Ländern ruhig. Wenig Infizierte, immer mehr Geimpfte. Die Hoffnung steigt auf ein Ende der Pandemie. Und zunächst sieht es gut aus im Herbst 2021, als in vielen Ländern in Europa die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schnellt, nicht aber in Schweden. Gibt es eine Herdenimmunität, fragen sich die Ersten. War der schwedische Weg der richtige? Doch Staatsepidemiologe Tegnell bleibt verhalten, glaubt nur an eine Verzögerung. Damit behält er recht. Auch in Schweden nimmt Corona mit der neuen Omikron-Variante an Fahrt auf. Rekordwerte bei Neuinfektionen und als Antwort wieder eine Reihe von Empfehlungen und wenige Regeln, wie etwa frühere Schließzeiten für Restaurants und Bars. Sozialministerin Lena Hallengren kommentierte die starke Omikron-Welle im Januar so: Wir versuchen seit Beginn der Pandemie stets proportional zur Lage Maßnahmen zu ergreifen und nicht mehr Restriktionen als nötig einzuführen. Aber wir tun natürlich das, was sein muss. Die Lage in den Krankenhäusern ist deutlich entspannter in Bezug auf die Patientenzahl. Der hohe Krankenstand wegen eines schnell steigenden Inzidenzwertes macht dem Personal jedoch sehr zu schaffen. Gespannt warten nun einige auf den Abschlussbericht der von der Regierung eingesetzten Corona-Kommission. Ende Februar ist es soweit. Die bisher veröffentlichten Zwischenberichte waren schlechte Zeugnisse für Schwedens Pandemiemanagement. Die Bevölkerung jedoch steht nach wie vor mehrheitlich hinter dem sogenannten schwedischen Weg.
Der Abschlussbericht kommt Ende Februar. Dann wissen wir noch mehr über Corona in Schweden. Sophie Donges berichtete. Hören Sie auch gerne den Weltzeit-Podcast Nordische Hotspot Stadt Musterland. Corona in Norwegen. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.